NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Gewinn für die Gesellschaft? Immer mehr Menschen in den Industrieländern werden durch die Digitalisierung ihre Arbeit verlieren. Allein in Deutschland verschwinden bis zum Jahr 2025 eineinhalb Millionen traditionelle Arbeitsplätze, so die Prognose des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit. Die soziale Ungleichheit wird zunehmen. Vor diesem Hintergrund wird die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen wieder kontrovers diskutiert. Eines Einkommens für jeden, unabhängig von Erwerbsarbeit und persönlicher Bedürftigkeit. Bundesarbeitsministerin Nahles lehnt ein bedingungsloses Grundeinkommen ab. Kein Wort darüber im neuen Weißbuch Arbeiten 4.0. Prominente Unterstützung kam zuletzt von Siemens-Chef Joe Kaeser. Wenn immer mehr Menschen mit der hohen Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts nicht mehr mitkommen, bräuchte es eine Art Grundeinkommen, um sie zu versorgen. Was steckt wirklich hinter der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens? Und wie würde es die Gesellschaft verändern? Das war Thema des Herrenhäuser Forums Politik, Wirtschaft, Gesellschaft der Volkswagen Stiftung. Es diskutierten Professor Michael Opielka, Sozialpolitiker an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena und Geschäftsführer des Instituts für Sozialökologie in Siegburg. Professor Stefan Lessenich vom Institut für Soziologie der Universität München und Professor Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Die Diskussionsleitung hatte NDR-Inforedakteurin Ulrike Heckmann.
Professor Michael Opielka und Professor Stefan Lessenich, Sie beide sind ja Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des sogenannten Netzwerks Grundeinkommen, das sich im Jahr 2004 gegründet hat. Wenn über dieses bedingungslose Grundeinkommen gesprochen wird, was genau ist gemeint, Herr Opielka?
Eine Modelltyp ist die negative Einkommensteuer, die im Grundsatz eine Art Kombilohnmodell ist, ohne Arbeitgeber. Und die kann entweder vorab ausgezahlt werden, dann nennt man das Sozialdividende, oder sie wird sozusagen unter Anrechnung oder sonstigen Einkommen ausgezahlt, dann nennt man das negative Einkommensteuer im engeren Sinn. Dieses Modell wird am längsten schon diskutiert. Und das von mir verwendete Modell solidarisches Bürgergeld, was Herr Althaus vorgeschlagen hatte, war ein solches Modell einer negativen Einkommensteuer. Ein bisschen kompliziert, weil er dann auch noch sinnvollerweise die Krankenversicherung dazu gedacht hat. Das muss man nämlich integrativ sehen. Das zweite Modell ist, das Herr Werner vorschlägt. Das ist im Prinzip auch eine Sozialdividende, aber er möchte sie gar nicht über die Einkommensteuer finanzieren. Und das ist eine völlig andere Architektur, weil damit sozusagen die Finanzierung allein über den Konsum laufen würde, so ist seine Idee, oder über andere indirekte Steuern. Das dritte Modell, was ich vorschlage, ist ein Modell einer Grundeinkommensversicherung. Das ist schlicht und ergreifend die Sozialversicherung. Zu einer Bürgerversicherung auszubauen. Die Diskussion gibt es seit vielen Jahren in Deutschland. In einigen Ländern gibt es das. Und in diese Grundeinkommensversicherung eben ein Grundeinkommen einzuziehen. Manche machen das bedarfsorientiert. Das ist die alte linke Idee der Gewerkschaften und der Armutsforscher. Das ist aber kein Grundeinkommen. Aber dann gibt es so Übergangszonen, wie wenn es mal die Grünen oder die Linkspartei oder manche der SPD vorschlagen, man soll Sanktionen bei Hartz IV abschaffen. Die Sanktionen können heute sowieso höchstens um 20% nach den letzten Bundessozialgerichtsentscheidungen erfolgen. Das heißt, wir nähern uns ohnehin langsam einem Grundeinkommen.
Was kriegt denn jetzt jeder Einzelne, mal angenommen, es gäbe ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland?
Wenn die Linkspartei sich durchsetzt, es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen, Linkspartei, die fordert etwa 14 bis 1500 Euro Grundeinkommen. Das entspricht etwa fast dem Durchschnittseinkommen pro Nase. Also dann hätten wir ein Modell, bei dem sozusagen das gesamte Einkommen mehr oder weniger auf alle verteilt wird. Das wäre das radikalste Form des Grundeinkommens. Also mehr als den Durchschnitt zu verteilen geht gar nicht als ein Grundeinkommen, weil dann würde irgendeiner weniger hätte. Also das Minimum heute wäre das Existenzminimum, wie es in Hartz IV zurzeit diskutiert wird. Da gibt es Spielräume mal hoch und runter. Etwa zwischen Hartz IV und dem Durchschnittseinkommen bewegt es sich. Je linker, umso mehr sie umverteilt werden, je liberaler, umso weniger.
Herr Lessenich, Sie haben gesagt, das ist für Sie diese Diskussion eigentlich eine Idee, die man vorantreibt, um Reformschritte auch anstoßen zu können. Das klingt nach einem Prozess und noch nicht danach, dass genau gesagt wird, das und das Modell wollen wir hier in Deutschland verwirklichen.
Naja, wir sehen schon, dass das Grundeinkommen in der Sozialwissenschaft, würde man sagen, ein leerer Signifikant ist. Da kann jeder mit verbinden, was er möchte. Da passt ganz viel rein, also von links bis rechts, von liberal bis parasozialistisch, von viel bis wenig, welche Voraussetzungen, welche nicht, gibt es doch Bedingungen, keine Bedingungen. Von daher ist es irgendwie auch eine Mogelpackung. Und ich glaube, man muss schon sagen dann, und da geht es nicht nur um die Höhe, was man meint, wenn man Grundeinkommen sagt, und dann müsste man mich antworten, dass bestimmte Vorstellungen, die jetzt für zukünftige Sozialpolitik formuliert werden oder eben, wie sie jetzt auch unternehmensseitig diskutiert werden, kein Grundeinkommen sind. Ich glaube, Herrn Käser schwebt wirklich vor, eine irgendwie erwartungssichere Arbeitslosenhilfe auf Dauer auf einem Niveau, was wahrscheinlich nicht weit über dem Hartz-IV-Niveau liegen dürfte, um die 1,5 Millionen bis in 10 Jahren oder wie viele Personen es auch sein werden, die aus dem Arbeitsmarkt dann rausfallen werden, um die zu versorgen, so sagt er es ja auch. Das Netzwerk Grundeinkommen formuliert 3 Bedingungen erstmal nur, um sowas Grundeinkommen nennen zu können, nämlich, dass es auf der Individualebene ausgezahlt wird, nicht auf der Haushaltsebene. Das heißt, es ist eine Unabhängigkeit, Freiheit von Unterstützungsbeziehungen durch andere Haushaltsmitglieder. Zweitens, dass es nicht abhängig ist von Erwerbsarbeitsleistung, also dass man nicht erst Erwerbsarbeit erbracht haben muss, um Anspruch auf das Grundeinkommen zu haben oder immer seine Arbeitsbereitschaft permanent nachweisen muss. Und das Dritte ist eben im engeren Sinne die Bedingungslosigkeit, keine sonstigen weiteren Voraussetzungen. Da wird dann eben in der Regel gesagt, der Staatsbürgerstatus oder der Bürgerstatus oder vielleicht sogar auch der Menschstatus ist dann die Voraussetzung, die einzige, um das Grundeinkommen zu erhalten. Und von so einer relativ starken Form, wo jetzt noch gar nicht über die Höhe diskutiert wurde und auch keine Festlegung getroffen werden. Ich glaube, man kann da viel sagen, ja, man kann irgendwelche Zahlen sagen.
Was ist denn mit den 1.000 Euro, die immer genannt werden?
Was damit ist? Naja, Sie wissen ja ungefähr, was man mit 1.000 Euro so machen kann. Ich weiß, was man damit.
Sind diese 1.000 Euro etwas, worauf sich die, die das Grundeinkommen gerne hätten in Deutschland verständigen könnten, oder ist das alles noch auszudiskutieren?
Das ist eine rein politische Frage, ob man sagt 1.000 Euro oder 900 oder 1.100. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der im Parlament stattfinden müsste oder in bürgerbewegten Kreisen, demokratischen Foren, wo man sich darüber unterhält, wie wollen wir zukünftig unser Einkommen gestalten, falls wir beispielsweise im Zuge von Digitalisierung damit rechnen können, dass menschliche Arbeit immer weniger gebraucht wird. In dieser Themenwoche der ARD neulich konnte man eingeben, seinen Beruf, und dann war die Frage, wie viele Anteile ihrer Arbeitstätigkeit können automatisiert werden, und da stand bei Soziologen, Soziologinnen 0%. Jetzt wusste ich nicht, ob ich das beruhigen soll oder beunruhigen, ehrlich gesagt.
Frau Almedinger ist die dritte Diskutantin bei uns. Sie ist Professorin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin und war zuvor Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Bedingungsloses Grundeinkommen, können Sie damit sympathisieren oder sagen Sie eher, ich bin dagegen?
Ich würde nicht sagen, dass ich dagegen bin, aber ich bin eine Ungleichheitsforscherin. Und von daher überlege ich mir immer, ob dieses bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich Ungleichheit reduzieren würde oder ob es nicht Ungleichheit erhöhen würde. Und mit solchen Diskussionen, ob jetzt 1.000 Euro, solange ich nicht weiß, ob ich damit Wohngeld eingeschlossen habe, ob ich damit meine ganzen Sozialversicherungen gezahlt habe, also das Recht habe, eine gute medizinische Versorgung zu bekommen beispielsweise, nutzen mir diese Diskussion gar nichts. Ich mache mir viel mehr Sorgen, wie weit die Löhne im Moment auseinandergehen. Und ich würde als Ungleichheitsforscherin 1.000-mal mehr daran gehen, mir zu überlegen, wie kriege ich die Ungleichheit in Vererbung weg, wie kriege ich die wachsende Ungleichheit in Einkommen weg, als dass ich in so eine Diskussion gehe. Das ist sozusagen mein prinzipielles Fragezeichen. Und ich sehe, gerade wenn ich die Literatur von Silicon Valley da sehe, und jetzt bei uns ist es übergeschwappt auf Käser, Silicon Valley haben wir das schon Ewigkeiten, gibt den Leuten doch Geld und dann sind sie zufrieden. Da kann ich nur sagen, die Leute sind nicht mit Geld zufrieden. Wenn man die Leute fragt, was ist ihnen am wichtigsten, dann kriegen sie nicht Geld. Am wichtigsten ist den Menschen Nähe. So etwas wie eine Gemeinsamkeit, Solidarität zu fühlen. Und interessanterweise, wenn man dann fragt, was am zweitdrittwichtigsten und die Antworten sieht, kommt Erwerbstätigkeit ganz, ganz oben. Es kommt höher als Familie. Und dann sage ich ja, ist das denn vielleicht dann doch ein Widerspruch? Warum sagen Sie denn Nähe und Geld ist so unwichtig? Und dann kommt die Erklärung, naja, durch die Erwerbsarbeit lerne ich andere Leute kennen. Durch die Erwerbsarbeit kann ich sehen, was ich leisten kann. Kann ich sehen, wie ich mit anderen Leuten interagiere. Das heißt, Erwerbsarbeit bedeutet für Menschen ganz, ganz viel. Und ich mache mir einfach Sorgen darum, dass man es sich einfach macht. Man gibt diesen Leuten dann Geld, anstelle, dass man diesen Straßenreinigern, diesen allen Berufen, und es gibt viele und wir wissen, welche Berufe das sind, dass man den Leuten sagt, wir kümmern uns um euch. Und wir kümmern uns um euch dadurch, dass wir euch jetzt Bildung geben. Dass wir euch sagen, wir bilden euch um, auch noch mit 40, auch noch mit 50, in Jobs, die mit Sicherheit entstehen werden. Ich mache mir gar keine Sorgen. Und diese Investitionen für eine weitere Möglichkeit der Teilhabe und der Integration in eine Gesellschaft, das erscheint mir das Wichtigste. Und das Zweite, und das knüpft sich ein bisschen an mit dieser Staatsbürgerrente, ich meine, wir wissen noch gar nicht, was man machen muss, um Staatsbürger zu sein. Ich mache mir auch wirklich Sorgen, dass dann diese Arbeiten, die schlechten Arbeiten, wo nach Opielka man das Recht hat, Nein zu sagen, dann genau jene sind, die eben keine Staatsbürgerrechte haben, weil sie dann sozusagen Geduldete sind, dann führt das zu einer Teilung der Gesellschaft, die das Schlimmste ist. Und wir sehen, wohin das führt. Insofern sage ich kein vehementes Nein. Ich finde das nur ungleichheitstheoretisch und praktisch vollkommen undurchdacht.
Die Leute mit Geld abzuspeisen und dann darauf zu hoffen, dass sie keine Ansprüche an Erwerbsarbeit, an Gemeinschaft, an Nähe, an die Gesellschaft überhaupt stellen, ja, das ist genau nicht das Prinzip und das kann genau nicht die Lösung sein, sondern dass es eingebettet sein muss in Bildungssystem, Gesundheitswesen und so weiter, was öffentlich betrieben werden muss und wo klar ist, irgendwie muss man das finanzieren. Und es gibt ja von vielen, die für das Grundeinkommen optieren, gleichzeitig Vorstellung, dass man Einkommen nach oben begrenzen sollte. Da ist Steuerpolitik gefragt, da ist Vermögensbeeinflussungspolitik gefragt und so weiter. Und dann, glaube ich, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt angesprochen. Nämlich stimmt, die Leute sagen, was ist mir wichtig in dieser Gesellschaft? Die Erwerbsarbeit. Und das ist kein Zufall in einer Gesellschaft, die als Erwerbsarbeitsgesellschaft eingerichtet ist. Wir können schwerlich abstrahieren von dem gesellschaftlichen Wert und dem sozialen, individuellen Wert der Erwerbsarbeit, weil wir nichts anderes haben. Ja?
Dass Arbeit mehr ist als finanzielle Absicherung, das haben Sie angedeutet. Und ich denke, da sind Sie sich im Großen und Ganzen eigentlich auch einig, das oder Herr Opielka?
Es gibt ein paar Interpretationsdifferenzen. Sie haben drei Punkte angesprochen, Frau Almendinger, die sehr wichtig sind. Die Diskussion über große Lohnspreizungen kann man führen, muss man auch führen, aber sie sozusagen gegen das Grundeinkommen in Anschlag zu bringen, halte ich für vollkommen beliebig. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Zweiter Punkt ist das Thema Vererbung. Die Erbschaftssteuer ist auch ein wichtiges Thema. Das hat mit dem Grundeinkommen nichts zu tun. Und die dritte Frage, ob wir eine Gesellschaft der reinen Spaltung wollen, also der Ghettoisierung oder der Infrastrukturförderung, das hat mit dem Grundeinkommen sehr wohl zu tun. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ein Grundeinkommen muss Teil einer gesellschaftspolitischen Reformstrategie sein.
Es gibt durchaus Kritiker, unter anderem Christoph Butterwege, der Politikwissenschaftler, der zum Beispiel sagt, beim Grundeinkommen soll es ja auch darum gehen, dass man nicht mehr jede Arbeit annehmen muss, sondern auch mal Nein sagen darf, abgesichert sein soll. Er sagt aber, gerade weil Menschen nicht mehr für Geld arbeiten, dass da die Gefahr besteht, dass der Niedriglohnsektor eigentlich noch größer wird. Ist das so ganz von der Hand zu weisen?
Nein, es gibt tausend Argumente dagegen. Das ist eines, wenn man davon ausgeht, dass es nur noch ein Grundeinkommen gibt und sonst keine sozial- und arbeitspolitischen Regulierungen mehr, dann könnte man auf die Idee kommen, wenn es das Grundeinkommen gibt, dann können die Löhne so gedrückt werden, dass man zu jedem beliebigen Lohnsatz arbeitet, weil die Existenz ist ja gesichert, vielleicht sogar ein bisschen mehr, das soziokulturelle Minimum. Ja, und dann können die Unternehmen die Löhne so weit drücken, weil man dann für 200, 300 Euro noch was dazu verdient. Ist einem egal, ob man da 4 Euro oder 8,50 Euro Stundenlohn bekommt. Die eigentliche Frage ist, unter welchen gesellschaftspolitischen Machtverhältnissen würde sowas passieren? In einer Gesellschaft, wo liberal-ökonomische Positionen politische Mehrheiten haben, ist es klar, dass ein Grundeinkommen solche Effekte haben könnte. Das ist ja so die Friedman-Variante, die klassisch-liberale, gibt den Leuten ein Grundeinkommen und dann können die Märkte noch viel freier funktionieren, dann können eben auch die Arbeitslöhne sinken, fast unter das Existenzminimum halt, weil die Leute halt anderweitig gesichert sind.
Lassen Sie uns über zwei wichtige Punkte reden, die immer wieder als Gegenargument angebracht werden gegen die Einführung eines Grundeinkommens, eines bedingungslosen. Das ist zum einen, dass gesagt wird, es würde die Sozialsysteme bei uns zerstören. Vor allem in Dingen, was sind die Sorgen, was würde mit dem Sozialsystem des Staates passieren, wenn wir ein Grundeinkommen einführen würden?
Naja, zumindest müsste Deutschland sich enorm umstellen, weil Deutsche eine lange Kultur haben, dass wir das Äquivalenzprinzip haben auf allen Ebenen. Dass wir das Äquivalenzprinzip haben beim Arbeitslosengeld 1, dass wir das Äquivalenzprinzip haben bei der gesetzlichen Rente. Das ist in den Köpfen der Leute drin. Da sind alle die Prinzipien, die so pauschale Beträge zahlen, schwierig für die Leute. Das heißt nicht, dass ich das gut finde. Ich kritisiere das auch ganz häufig, weil ich immer sage, wir wachsen ja nicht in Familien auf, die uns die gleichen Startchancen geben. Und von daher ist natürlich dieses Statuserhaltsprinzip etwas, was gegen eine chancengerechte Gesellschaft maximal widerspricht. Das ist die Antwort darauf, dass es tatsächlich ein Bruch wäre, den wir durchgängig ziehen müssten. Und zwar jetzt nicht nur bei dem Grundeinkommen, sondern wo wir uns dann auch überlegen müssten, wie gehen wir mit dem Rentensystem nicht mehr äquivalent um, dem Arbeitslosengeld nicht mehr äquivalent, sondern viel stärker, was brauchen wir als ein gutes Auskommen für ein gutes Leben.
Und deswegen, glaube ich, ist es natürlich auch nicht nur äußerst unwahrscheinlich, sondern eine jenseitige Vorstellung, dass das Grundeinkommen als Big Bang eingeführt werden würde. Ja, also wir machen heute natürlich mit den Anspruchsrechten, die noch bedient werden müssen. Wir machen heute unsere Sozialversicherung zu und zahlen ab morgen oder ab 01.01.2017 dann das bedingungslose Grundeinkommen aus. Diese Vorstellung, wer viel einzahlt, soll auch viel rausbekommen, wer weniger einzahlt, soll weniger rausbekommen, was, glaube ich, auch zusammenhängt mit den Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit, wer viel leistet, soll dann auch viel Einkommen haben. Diese Vorstellung ist weit verbreitet, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine anthropologische Konstante ist, sondern sie wird ganz stark geprägt durch die konkrete Einrichtung beispielsweise der sozialpolitischen Programme, bei denen Ungleichheitsstrukturen in dieser Gesellschaft verstetigt werden und reproduziert werden. Ja, die, die im Erwerbsleben schon viel hatten, die haben dann eben auch eine gute Rente und die brauchen sich bestimmte Probleme gar nicht stellen. Und die mit einer Minimalrente, viele Frauen mit niedrigster Rente, haben ganz andere Probleme im Alter. Und das Grundeinkommen wäre ja gerade ein Bruch mit dieser Vorstellung. Erhalt des Lebensstatus aufgrund von irgendwelchen Leistungskriterien, ja, wo nicht klar ist, was wird in dieser Gesellschaft als Leistung bewertet, was nicht. Deswegen sollte man der Idee des Grundeinkommens, glaube ich, positiver gegenüberstehen.
Ja, das finde ich auch. Der Punkt ist der zentrale. Ein Grundeinkommen möchte ein sinnvolles Äquivalenzmöglichkeit, eigentlich je nach wie links man ist, mehr oder weniger begrenzt, die Spielweite des marktwirtschaftlichen Leistungsprinzips. Aber im Großen und Ganzen will ein Grundeinkommen einen Grundsockel und oberhalb dessen werden eben in verschiedene Strömungen sich durchsetzen.
Ich mache mir absolut Sorgen darüber, dass immer mehr Leute sich nicht die Mühe machen wollen, als Arbeitgeber die Leute in eine Weiterbildung zu schicken, zu schauen, wo sind die Jobs. Und wir werden Jobs genug haben, die werden anders sein als diese Jobs heute. Wenn man in die Daten der Bundesagentur für Arbeit geht, dann wissen wir, welche Jobs im Aufmarsch sind und welche einfach absterben. Und wir schauen dahin und wir lassen diese Leute alleine. Und das finde ich das Hauptübel. Doch, wir lassen sie alleine. Dann möchte ich mal wissen, wo Sie eine vorsorgende, wo Sie eine präventive Arbeitsmarktpolitik machen.
Ich bin sehr für Technikfolgenabschätzung. Aber ich glaube, der Arbeitsmarkt ist eben was Kompliziertes. Das eine ist, erwarten wir, dass Arbeitgeber selber sich kümmern. Das können wir nur erwarten von größeren Arbeitgebern. Siemens zum Beispiel.
Ich erwarte das auch von der Politik.
Die Politik steht in Erwartung. Aber die Frage ist sehr ernst zu nehmen. Nämlich die Frage, wie geht man mit dem Bedürfnis der Menschen, etwas Sinnvolles zu tun, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft beizutragen und dafür auch eine angemessene Rückmeldung zu bekommen. Wie geht man mit diesem Bedürfnis ernsthaft um? Und die Kernfrage für unser Thema heute ist, ist ein Grundeinkommen in einem, Anführungszeichen, vernünftigen Ausgestaltung, ist es schädlich dafür oder ist es förderlich? Ich glaube, bestimmte Formen sind schädlich und bestimmte Formen sind förderlich.
Was ist schädlich, was ist förderlich?
Ignoranz ist schädlich. Sie finden in allen Parteien normalerweise ehrliche und anständige Leute. Das Schädliche ist aber, wenn wir an Ideen festhalten, deren Zeit vorbei ist. Auch mit der Leistungsgerechtigkeit. Ich bin sehr für Leistungsgerechtigkeit, aber wenn es ums Existenzminimum geht, da bin ich absolut gegen Leistungsorientierung.
Ich finde das gefährlich, dass so ganz unterschiedliche Richtungen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden sind.
Ja, da kann man nichts machen.
Aber es muss sie doch berühren, ob jetzt sozusagen Akteure, die sagen, wir nehmen jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen in die Hand um 30, 40-Jährige, die nicht in den Jobs bleiben können. Und das werden viele, viele, viele sein. dass man die einfach sozusagen auf die Seite stellt, dass man viel Geld spart im Übrigen. Das wird eine andere soziale Wucht entwickeln und Durchsetzungsfähigkeit, alleine aufgrund dessen, wer dahinter steckt, als jene, die sagen, wir brauchen das, wie die ursprüngliche Argumentation im Übrigen war von Kurt Werner, dass wir so etwas haben wie eine Selbstentfaltung, wie die Möglichkeit, Nein sagen zu können. Und mit diesem Nein sagen, da kann ich viel mehr mit als das, was ich im Moment als die dominante Linie sehe, die das fordert.
Was immer kommt als Gegenargument, wenn vom bedingungslosen Grundeinkommen die Rede ist, ist die Frage der Finanzierbarkeit. Was würde das finanziell bedeuten, wenn man von diesen 1.000 Euro pro Bürger mal ausgehen würde, um eine Zahl zu nennen, dann wäre das rund 1 Billion Euro jährlich für den Staat. Das ist dreimal so viel wie der Bundeshaushalt oder netto so viel wie alle Gemeinden, Länder und der Bund insgesamt ausgeben. Folge, die Steuern würden möglicherweise astronomisch steigen. Das Geld muss aber auch erstmal erarbeitet werden. Und je mehr Einzelne sich dann an der Erwerbsarbeit nicht beteiligen bzw. ausgegrenzt werden, so wie Sie es eben auch angedeutet haben, vor allem in Dinger, desto mehr müssten dann die anderen leisten, um die nötigen Güter, Dienstleistungen, Einkommen überhaupt zu erwirtschaften. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die sagen, das schaffen wir nicht. Herr Lessenich, warum können wir es vielleicht doch schaffen?
Naja, also auf diese Finanzierungsfrage kann man nur antworten, wenn man sich tatsächlich ganz konkrete Modelle anschaut. Das machen wir hier ja gar nicht. Deswegen muss man, glaube ich, schon unterscheiden, was nennt man ein Grundeinkommen und nennt man die Sockelung der Sozialversicherungssysteme Grundeinkommen oder sagt man Bedingungslosigkeit und sagt man sowas wie Geld ohne Arbeit oder Geld ohne Leistung oder wir werden in Zukunft sowieso nicht mehr so arbeiten können wie bisher, weil wir unsere Hochproduktivitätsmaschinerie auf Kosten von anderen Weltregionen organisieren und so weiter. Das sind Fragen, die führen ja dann auf eine ganz andere Ebene. Was Herr Käser fordert, was im Silicon Valley schon lange gefordert wird von hippen Unternehmern, das ist kein Grundeinkommen, sondern das ist tatsächlich die Leute abzuspeisen dafür, dass sie keine Ansprüche mehr stellen sollen, an dem System gesellschaftlicher Arbeitsteilung teilzuhaben.
Ich mache mir gar keine Sorgen um die Finanzierung. Natürlich würde man so ein System finanzieren, weil man diesen Leuten ja gleichermaßen ganz viel wegnimmt. Das soll ja inbegriffen sein, eine Sozialversicherung und so weiter und so fort. Also wenn man so dann vorgeht, wird das ganze System wahrscheinlich sogar billiger und nicht teurer.
Ein zweites Argument, der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Füster, hat das gerade in der aktuellen Ausgabe der Zeit auch in dem Interview gesagt, nicht nur, dass er Grundeinkommen für nicht bezahlbar hält, darauf haben Sie nun gerade geantwortet, sondern dass er auch fürchtet, dass die Menschen massenhaft aufhören würden zu arbeiten.
Das halte ich für einen Mythos. Leute möchten arbeiten, aus den Gründen, die ich vorhin ausgeführt habe.
Wenn Menschen sagen, okay, ich habe jetzt eine Grundsicherung, ich versuche davon zu leben und nicht mehr zu arbeiten, ich wäre frei, dies zu entscheiden, ich muss ja ein Teil der Gesellschaft weiterarbeiten, sind wir als Menschen bereit dazu, für andere mitzuarbeiten oder würde da so ein Misstrauen auch entstehen, sagen, na, also ich will ja nicht die Arbeit für alle anderen mitmachen?
Also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf wirklich neue Daten, aus denen wir schließen, dass Deutschland eine unglaublich solidarische Gesellschaft im Allgemeinen ist. Also wenn man sie fragt, weitere Privatisierung von Gesundheit, von Rente und so weiter, die möchten ein Umverteilungssystem und daraus schließe ich wirklich einen starken solidarischen Gedanken. Aber ansonsten kommt es, glaube ich, auf die Höhe an und lässt sich so einfach nicht beantworten mit diesem Solidargedanken.
Wenn es darum geht zu fragen, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Gewinn für die Gesellschaft, dann haben wir in ganz vielen Punkten keine Erfahrung. Deshalb sprechen sich die ein oder anderen Menschen dafür aus, sowas wie Feldversuche zu machen. Und es gibt ja auch im begrenzten Raum Erfahrungen mit bedingungslosem Grundeinkommen immer wieder zitiert wird. Der Verein Grundeinkommen, der über Crowdfunding es möglich gemacht hat, einer Gruppe von, ich glaube jetzt inzwischen über 60 Menschen für ein Jahr einen Betrag von 1.000 Euro zu zahlen, damit sie das ausprobieren können, wie sich das anfühlen würde. Was taugen solche Experimente für die Debatte, Herr Lessenich?
Sie taugen wahrscheinlich um und sind ja auch gleichzeitig ein Effekt davon, dass das Grundeinkommen in der Diskussion ist. Also deswegen bilden sich Vereine, sammeln Geld dafür, um das mal auszutesten. Und es gibt auch wissenschaftliche Begleitstudien mittlerweile davon oder wird es sie geben. Verändern sich ihre Orientierungen auf Erwerbsarbeit, auf die Frage, wie viel braucht man, was hält man für wichtig. Aber das ist natürlich kein Test, wie eine Grundeinkommensgesellschaft aussehen würde.
Herr Opierka?
Das Dilemma ist, dass eine Grundeinkommensgesellschaft ja mit einer langfristigen langfristigen Erwartbarkeit operiert, damit auch Lebensplanung anders organisieren kann. Und das können solche Ad-hoc-Maßnahmen natürlich nur simulieren. Es gibt ja viele Lebensphasen, in denen ich sozusagen auch legitim für eine Zeit oder auf Dauer vom Erwerbszwang freigestellt bin. Nach der Deutschen Einheit hatten wir Leute ab 50, die freigestellt worden sind, die heutzutage
immer noch.
Ja, aber im großen Stil war das auch. Und da stellt sich schon die Frage, wie kriegt man einen Lebenssinn und eine Lebensaufgabe, wenn man tatsächlich nicht gebraucht wird? Und mein Argument wäre mehr honorieren und mehr respektieren. Dass es im Lebensverlauf eben Mischungen gibt aus Einkommen, das ich aus meiner Arbeit erziele und Einkommen, das ich sozusagen aufgrund meines Status beziehe. Und wir werden auf Zeiten hinkommen. Und das ist die Frage, werden wir diese, also die sozialdemokratische, gewerkschaftliche Vertreter das gerne sagen, Flexicurity praktizieren, was ich im Grundsatz ja richtig finde. Also eine Mischung aus Flexibilität und Sicherheit. Und da ist eben die Frage, ob in so einem Flexicurity-Konzept ein Grundeinkommen eine zentrale Rolle spielen sollte oder nicht. Ich würde sagen ja, viele sagen noch nein.
Das ist genau das, was ich eben meinte. Natürlich, wir haben im Moment ja auch die Debatte, dass wir mit gestiegenen Lebenserwartungen die gestiegene Dauer der Erwerbsarbeit verbinden, ohne dass wir daran denken, dass das so einfach nicht ist. Insofern denke ich in der Tat, wir brauchen Sozierungsrechte, wie ich das nenne, für, sagen wir mal, 10 Jahre, wo wir die Möglichkeit haben, entweder für die Pflege oder für die Kinder oder für die Weiterbildung und sei es auch nur für sich selbst mal Auszeit zu nennen. Das ist was anderes, als dass ich sozusagen ein Konzept habe einer bedingungslosen Grundeinkommens über ein ganzes Leben.
Herr Lessenich, Sie haben angesprochen, dass das Wichtigste für Sie eigentlich wäre, ob man auch auf sozusagen internationaler Ebene Veränderungsprozesse gemeinsam anstoßen können würde. Ich habe nun eben gesagt, Erfahrungen wären wichtig, Experimente, Bereitschaft, Veränderungen anzugehen, gibt es zumindest den Umfragen nach. In der EU sind ungefähr 64% der Bürger sympathisieren mit dem Grundeinkommen. Können Sie sich vorstellen, dass man gemeinsam international was anstößt in der Richtung oder ist das im Moment eine Debatte, die wirklich in den Nationalstaaten alleine geführt wird?
Mit der Idee, das wird durchaus so sein, aber der Sozialstaat ist seit den 1880er Jahren national organisiert und betreibt, wenn überhaupt, nationale Umverteilung. Also wenn teilen, dann noch mit den 17 Millionen Brüdern und Schwestern aus Ostdeutschland, das war schwierig genug. Ja, dass dann gesagt wurde, oh, die haben nicht eingezahlt in die Rentenkassen, jetzt sind aber die ostdeutschen Rentnerinnen, ja, die Gewinnerinnen der Einheit. Da sprechen wir in 20 Jahren nochmal drüber, wer da Gewinner der Einheit war. Aber die Bereitschaft des Teilens ist über eine ziemlich lange Zeit nationalgesellschaftlich gerahmt gewesen. Da rauszukommen wird sehr schwierig. Und schon europäische Solidarität zu betreiben, irgendwelche europäischen Transfers nach Griechenland oder in Länder mit 50% Jugendarbeitslosigkeit, hat ja ganz stark Grenzen.
Wäre das denkbar, dass innerhalb der EU beispielsweise Deutschland alleine entscheiden würde, wir führen ein bedingungsloses Grundeinkommen ein?
Wenn Sie sagen, wir machen Anhebung des Sockels, die EU hat da wenig sozialpolitische Regulierungsmacht, ja, das geht. Aber ein wirklich werthaltiges und den normativen Kriterien, die ich da skizziert habe, entsprechendes Grundeinkommen, werden Sie in Europa nicht bekommen. Ja, und das werden Sie auch nationalgesellschaftlich kaum bekommen. Aber ich meine, das ist genau die Frage. Also mit wem wollen wir teilen? Dann muss ja auch klar sein, bekommen das alles Staatsbürger, bekommen es die, die hier auf dem Territorium sich aufhalten, die seit 10 Jahren hier sind, seit 5 Jahren, seit 20 Jahren. Was ist mit den Migrantinnen, die nächstes Jahr kommen? Müssen die 10 Jahre warten? Dürfen die gar nicht rein? Und so weiter. Ich glaube, ein Grundeinkommen kann auch eine soziale Schließung eines Nationalstaats bedeuten. Und das muss man mitsehen.
Ich war ein großer Fan des Kibbutz in Israel. Ich habe darüber geforscht. Das hat mich sehr begeistert. Aber das Beste am Kibbutz war für mich, dass man dort gehen konnte. Und das haben auch die Leute gesagt. Das heißt also, Sozialismus hat seine große Stärke dort, wo man abhauen kann. Ja, dann kann er auch kräftig sein. Das heißt, das Problem ist diese hohen Umverteilungswünsche, die ich verstehe, die aber sich beißen zurecht an den umgekehrten subjektiven Wünschen der Leute, dass sie manchmal ihren Nachbarn nicht leiden können. Das ist jetzt sehr locker formuliert. Aber diese Ressentimentkultur, also da sehe ich sozusagen auch die Aufgabe der Sozialwissenschaften, dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen mehr Respekt und mehr Anerkennungskultur entwickeln. Und in diesem Gesamtkontext sehe ich die Idee des Grundeinkommens.
vor allem auf der Bühne ja drei Menschen, die alle auf die Frage, ob das ein Gewinn sein könnte, ein Grundeinkommen, nicht mit Nein antworten. Das Ja fällt unter bestimmten Bedingungen anders aus und da wäre viel auszugestalten. Wie bereit wären wir wirklich, ein solches Experiment, sei es regional begrenzt, sei es auf Zeit, wirklich mit einer relevanten Gruppe von Menschen anzugehen?
Was mich bei dieser Untersuchung extrem überrascht hat, ist, dass die Leute sich extrem unwohl fühlen in einem Land, von dem sie sehen, dass es sozial immer ungleicher wird. Und wenn wir da anpacken, deshalb habe ich das auch immer vor die Klammer gesetzt, ich würde eben nicht bei dem Grundeinkommen anfangen, sondern ich würde sagen, wie bekommen wir es gemeinsam hin? Und es geht nur gemeinsam. Das geht über die Politik, die Tarifpartner, die soziale Ungleichheit in Deutschland endlich mal wieder zu reduzieren und nicht weiter zuzuschauen, wie sie immer größer wird. Hier anzusetzen, da haben sie die Leute in Deutschland. Jedenfalls einen genügend hohen Anteil.
Bedingungsloses Grundeinkommen, ein Gewinn für die Gesellschaft? In der Reihe Das Forum hörten Sie eine Zusammenfassung des Herrenhäuser Forums Politik, Wirtschaft, Gesellschaft der Volkswagen Stiftung in Hannover.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.